Ich freue mich, dass ich mit euch heute Morgen etwas teilen darf, was mich bewegt. Und zwar habe ich als Überschrift geschrieben, hat Jesus Platz in deinem Leben? Ich darf mal die erste Folie haben, die schwarze. Warum geht das jetzt nicht hier? Da oben geht er nicht, muss er da hin drücken. Warum kommt da nichts? Die Technik. Jetzt geht's. Ja, danke. Hat Jesus Platz in deinem Leben? Wir haben ja Advent, zweiten Advent heute. Und Advent, wissen wir, heißt Ankunft. Wir haben es heute mit Ankunft zu tun, nämlich mit der Ankunft eines Kindes, wie es auch gerade im letzten Lied eben zum Ausdruck kam. Wir haben eine hochschwangere Frau, so kurz vor Weihnachten, eine Maria, die so eingestellt war, jetzt geht's gleich los. Werdende Mütter oder überhaupt Mütter wissen, wie das ist. Jetzt geht's gleich los, eine spannende Zeit. Und damals gab es kein Kreiskrankenhaus in der Nähe oder eine Spezialklinik, wo Kinder zur Welt kommen können. Der Bericht von Lukas beschreibt diesen Spannungsmoment wie folgt. Ich lese uns das vor aus Lukas Kapitel 2. Verse, die wir alle schon kennen, alle schon mehrmals gehört haben. Aber das soll einfach mal Grundlage sein heute. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Da ging aber auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen, um dich zu preisen, um dich zu ehren, um dich zu verherrlichen, aber auch um von dir zu lernen, aus deinem Wort zu hören, was du für unser Leben geplant hast. Und so danke ich dir, Herr, für dieses Wort, was wir jetzt lesen durften, und ich danke dir, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören deines Wortes. Und dass dein Wort, Herr, dein Wort uns verändert, dass wir dir ähnlicher werden. Amen. Zunächst möchte ich unseren Blick auf die Menschen werfen, die hinter diesem letzten Satz stehen. Es sind eigentlich Personen, die nicht direkt erwähnt sind, aber doch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Nämlich ein gestresster Hotelier bzw. ein Wirt. Das Römische Reich hat eine Volkszählung angeordnet mit dem Ziel, dass die Bürger in ihren Heimatort zurückgehen, da wo sie eigentlich herkommen, um sich dort in Steuerlisten eintragen zu lassen. Da wurde ihr Einkommen, ihr Hab und Gut geschätzt und entsprechend hatten sie dann Steuern zu zahlen. Das war die damalige Art, Steuererklärungen auszufüllen. Wir kennen das ja auch, vor etlichen Jahren gab es ja bei uns auch den sogenannten Zensus, musste jeder so alles eintragen, was er so weiß und nicht weiß oder hat und nicht hat. Und das war also bei den Römern damals auch schon bekannt. Ist also nichts Neues. Für die Hotelbranche war es damals das Geschäft schlechthin. Alles war unterwegs, alles war überfüllt. Und wer nicht schnell genug sich per Klick angemeldet hatte in einem Hotel, der stand dann vor verschlossener Tür. Heute wird ja alles per Klick gemacht, per Mausklick, alles per Internet. Sogar die Fahrkarten für den Zug kannst du schon per Internet bestellen und hältst dann nur noch dein Handy hin mit dem Code da, wenn der Schaffner kommt und die Fahrkarten kontrollieren will. Wir hatten das noch alles so richtig schön, wie das so früher war, bei alten Leuten halt, ne? Fahrkarte kaufen und so weiter. Ja, okay. Sicher, Josef hatte wahrscheinlich alles unternommen gehabt. Hatte damals noch kein Internet und ist noch nicht ausgesucht und so weiter und so fort. Aber er hatte wahrscheinlich alles unternommen, damit seine Frau ein gescheites Bett kriegt, wo dann das Kind zur Welt kommen konnte. Aber es war nichts mehr zu machen. Keiner erkannte auch, wer da wirklich vor der Tür stand. Zwar noch nicht sichtbar, noch verborgen im Mutterleib der Maria, aber keiner erkannte von außen, wer da vor der Tür stand. Keiner der Wirte ahnte, dass der Sohn Gottes vor der Tür stand. Vielleicht war da ein total gestresster, überforderter Wirt an der Tür. Einer, der sagte, seht ihr nicht, dass hier nichts mehr zu machen ist, ist alles voll, das geht nicht, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Tür zu und tschüss. Oder da war vielleicht einer, der war ein zynischer, verbitterter Mann. Josef, bist du selber schuld? Bist du selber schuld? Was machst du dich mit deiner hochschwangeren Frau auf den Weg? Lass doch die Römer Römer sein. Bleib du mal daheim und lass deine Frau mal gescheit das Kind zur Welt bringen. Ich habe keine Lust, mir dein Gejammer hier anzuhören, Josef. Geh weiter. Vielleicht war auch ein Wirt da, der total materialistisch eingestellt war, berechnend. Bin ich das Sozialamt? Hallo? Kann ja jeder kommen, der was will von mir. Ich bin voll, bis unter die Decke. Oder einer, der war zwar sehr freundlich, ich würde ja gerne, lieber Josef, aber du siehst, es ist alles voll hier und jetzt, ich bin eigentlich schon überbucht. Habe eigentlich schon fast in jedem Zimmer, in jedem Bett zwei Leute. Also Josef, nee, leider, es tut mir leid, gerne, aber nee. Und Tür war zu. Ich möchte diese Wirte mal als Bilder für Menschen zeichnen, die zu Jesus sagen, kein Platz. Kein Platz. Hier gibt es keinen Platz für Jesus. Das sind Menschen, die nicht wirklich wissen, wer Jesus ist. Die nicht wirklich wissen, wer Jesus ist. Menschen, die nicht realisiert haben, dass dieses Kind, das in Bethlehem geboren werden soll, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Menschen, die nicht geschnallt haben, dass dieses Kind, Jesus, Gott ist, der die Herrlichkeit verlassen hat, der auf diese Erde gekommen ist, mit dem einen Ziel, uns Menschen von unserer Schuld zu befreien und uns Menschen eine Möglichkeit zu geben, zurückzukommen in unseren Ursprung hinein, in unsere Beziehung zu Gott. Das Leben schlechthin zu bekommen. Wegen unserem Problem, und das größte Problem ist nun mal die Sünde, deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Diese Gastronomen sind auch ein Bild für Menschen, die glauben, dass es vielleicht ja in jeder Religion irgendetwas Wahres gibt. Überall ist irgendwo was Wahres dran. Aber wieso soll dieser Jesus der einzige Gott sein? Diese Menschen haben nicht verstanden, dass Jesus die absolute Wahrheit ist, der einzige lebendige Gott, den es überhaupt gibt in diesem Universum. Der, der dieses Universum in Existenz gesprochen hat. Gott sprach, es werde und es war da. Gott hat lediglich, in Anführungszeichen, nur gesprochen. Nur gesprochen, er hat Worte ausgesprochen und es geschah. Er hat nichts gemacht, das Einzige, was er gemacht hat, das bist du und ich. Er formte aus Erde, die er in Existenz gesprochen hatte, Menschen und blies ihnen den Odem in die Nase ein. Gibt es ja diese Geschichte von diesen Wissenschaftlern, die mit Gott einen Deal machen wollten. Gott, wir können jetzt auch Menschen machen, wir brauchen dich nicht mehr. Wenn wir Menschen machen, so wie du es gemacht hast, trittst du dann ab? Hat Gott gesagt, okay, wenn ihr das so macht, wie ich das gemacht habe, aber eben genauso, wie ich es gemacht habe, dann dreh dich ab, dann könnt ihr Gott sein. Und dann fingen die Menschen an, aus Erde, so wie im Sandkasten, Menschen zu formen. Ne? Und hat Gott gesagt, Moment mal, das war jetzt nicht der Deal. Wir haben gesagt, wir haben abgemacht, so wie ich es gemacht habe. Euren Dreck müsst ihr euch selber machen. Die Erde müsst ihr selber machen. Und dann könnt ihr Menschen draus formen. Verstehen wir? Der Mensch will was machen, will etwas nachmachen mit dem, was Gott schon vorbereitet hat und dann will er Gott sein. Es gibt ja nichts, was Gott nicht gemacht hat, nicht geschaffen hat. Worauf die Wirte auch ein Bild sind, das sind Menschen, die nicht glauben wollen, dass sie ganz persönlich Jesus in ihr Leben aufnehmen müssen. Dass jeder Mensch persönlich eine Entscheidung treffen muss, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Jesus soll in meinem Leben Regisseur sein. Er soll nicht nur eine Rolle spielen, sondern er soll Regisseur sein. Kein Platz für Jesus haben kann auch heißen, ich glaube, dass es ihn gibt. Er war ein guter Mensch. Ich glaube, dass er existiert, dass er Gottes Sohn ist. Aber bitte schön nicht zu nahe kommen. Bitte nicht ganz so nah. Ein kleines bisschen Distanz darf schon sein. Es ist ein Bild für Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass sie selber für die Ewigkeit von Gott getrennt sind, wenn sie Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen. Da gibt es eine kleine Geschichte, die ich gelesen habe. Ich möchte euch mal vorlesen. Es war eines jener Krippenspiele, wie sie jedes Jahr in einem Heiligabend-Gottesdienst aufgeführt werden. Und doch war es das eindrücklichste und unvergesslichste Krippenspiel, von dem ich je gehört habe. Maria und Josef sind in Bethlehem verzweifelt auf der Suche nach einem Quartier. Da wird ein kleiner Blondschopf mit roter Mütze, also Krippenspiel, ja, öffnet energisch seine Haustür. Die zarte Maria mit den dunklen Augen und den geflochtenen Zöpfen erzählt, unvergleichlich traurig, dass ihr Baby bald zur Welt kommt. Und der Herbergswirt taucht in dem Moment derart in die Situation ein, dass er völlig vergisst, was seine Rolle jetzt von ihm verlangt. Denn als Josef, ein kräftiger Drittklässler, schließlich fragt, ob er denn nicht noch ein winziges Quartier für ihn und seine arme Frau habe, schluckt der Wirt mit Tränen in den Augen, zweimal betroffen, reißt dann die Tür auf und sagt, aber natürlich, komm schnell rein. Wie wäre es, heißt es jetzt hier in diesem Artikel weiter, wie wäre es, wenn wir auch unserem Herzen einen Stoß geben und Jesus die Tür öffnen würden. Nicht die Tür, in ein Haus aus Stein, vielmehr die Tür zu unserem Leben, die Tür zu unserem Herzen. Vielleicht durch ein einfaches persönliches Gebet: Jesus, ich will mit dir leben. Vielleicht durch die Bitte: Verzeih mir mein Versagen und hilf mir zu verzeihen, wo andere an mir schuldig geworden sind. Vielleicht dadurch, dass wir uns gerade in der Adventszeit immer mal einen Augenblick innerer Besinnung gönnen, in dem Wissen: Jesus ist mir ganz nahe, ich bin nicht allein. Um in der Ewigkeit, die ja garantiert kommen wird für jeden Einzelnen von uns, die ist ja schon da, ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber um in der Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein, müssen wir die Tür öffnen. Die Herzenstür öffnen, damit Josef und Maria hineinkommen können, sage ich mal jetzt so. Damit Jesus hineinkommen kann. Und damit komme ich zu dem Wirt, der dieser werdenden Familie die Tür geöffnet hat, wenngleich auch nur die Stalltür. Damit meine ich Christen, die zwar ihre Türe aufgetan haben, Jesus eingeladen haben, in ihr Leben zu kommen, aber ihn dann an der Hand genommen haben und ihn zwar nicht in den Stall, aber doch nur ins Gästezimmer geführt haben. Herr Jesus, hier ist dein Reich. Super, dass du mein Gast bist, dass du da bist, wenn ich dich brauche, dass du da bist, wenn ich ein Problem habe, dass ich an deiner Tür klopfen kann und dass du immer Zeit für mich hast, wenn ich Zeit für dich habe. Merkt ihr was? Es gibt nicht nur Menschen, die Jesus außerhalb ihres Lebens lassen, sondern es gibt auch Christen, die zwar Jesus in ihr Leben aufgenommen haben: Jesus, komm in mein Leben hinein, vergib mir meine Schuld, meine Sünde, sei mein Herr. Sie möchten die großartigen Geschenke Gottes, die Gott, der Vater in Jesus Christus uns gibt, haben. Sie freuen sich darüber. Aber dann, bitteschön, soll Jesus doch im Gästezimmer bleiben. Es gibt ja dieses Gebet: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ja? Und wir wissen ja, was Gäste, welchen Status sie in unserem Leben haben. Sie sind gern gesehen. Mehr oder weniger dürfen sie jeden Tag kommen, aber manche sehen wir auch ganz gern, wenn sie wieder gehen. Ne? Ich weiß, bei euch ist es anders. Bei mir auch. Aha. Nee, ich denke, ihr versteht. Manche sehen wir auch lieber von hinten. Ne? Aber Gast ist nun mal ein Gast und der hat eigentlich wenig zu sagen. Er darf Wünsche äußern, ja, aber viel mehr auch nicht. Er ist Gast, mein Gast. Ich bin Hausherr und er ist mein Gast. Und so behandeln manche Christen Jesus als Gast. Er hat nicht das Sagen, nicht die Autorität. Sie weisen Jesus einen Platz zu, solange es ihnen gut geht. Aber bitte, Jesus, bleib in deinem Zimmer, komm nicht ins Wohnzimmer, komm nicht ins Büro, komm nicht an meine Akten, nimm nicht Einfluss in der Küche, auch nicht im Schlafzimmer und im Keller und wo es sonst noch Zimmer gibt im Haus, bitte bleib in deinem Zimmer. Sie benutzen Jesus fast so wie ein, darf ich mal sagen, wie ein Feuerlöscher. Jesus ist aber nicht gekommen, um im Gästezimmer zu leben und Feuerwehrmann zu spielen. Das sind Menschen, die ihr Leben selbst bestimmen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, rennen sie zum Gästezimmer und klopfen an und sagen: Jesus, warum hast du mir nicht vorher gesagt, dass das nicht gut ist, was ich hier mache? Und Jesus schweigt und schaut dir in die Augen. Und du weißt selbst sofort, was er denkt. Du wolltest ja nicht wissen, was das Beste für dein Leben ist. Du glaubtest es besser zu wissen. Oder mit den Finanzen geht auch nichts mehr. Du klopfst ans Gästezimmer und sagst: Jesus, Jesus, komm schnell mit in mein Büro. Meine Finanzen, die hängen irgendwie schief. Guck dir mal die Kontoauszüge an und. Und Jesus schaut dich an, liebevoll, wie er ist. Und du weißt, was er denkt. Warum hast du nicht schon bei der Budgetplanung mit mir darüber gesprochen? Warum hast du nicht schon in der ganzen Planungsphase deiner Anschaffung mit mir dich darüber ausgetauscht? Es wäre anders gekommen, wenn ich Einfluss drauf hätte nehmen können. Oder du rennst zum Gästezimmer, wenn es Beziehungsprobleme gibt. Jesus, bitte, bitte, komm schnell, ich schaffe es nicht mehr. Du musst einfach schlichten, du musst helfen. Meine Frau, mein Mann und was weiß ich, mein Pastor oder. Jesus schaut dich an und du weißt genau, was er denkt. Warum hast du nicht schon früher mich gefragt, bevor all diese Schwierigkeiten angefangen haben, als noch alles wunderbar ging, da konntest du alles selber regeln. Wenn alles glatt läuft, dann ist es ja leicht. Warum hast du nicht da schon mich mit einbezogen? Wir alle wissen, dass Jesus der Herr des Universums ist. Amen. Das wissen wir. Wir wissen, dass er den Makrokosmos, den Mikrokosmos geschaffen hat. Wir wissen, dass niemand besser Bescheid weiß als er. Egal, worum es geht in diesem Universum, er ist der Herr des Universums. Das wissen wir alle. Bekennen wir auch immer wieder. Auch was unser Leben betrifft, weiß er am besten, was gut ist für uns. Das wissen wir auch. Denn er ist ja der Urheber des Lebens. Ja, er ist selbst das Leben. Ohne ihn gibt es kein Leben. Es ist von daher auch überhaupt kein Risiko, Jesus nach seiner Meinung zu fragen, wenn es um unser Leben geht mit all den Facetten drumherum, was da alles so in unserem Leben abgeht. Angefangen von der Geburt, vom ersten Schrei, bis man trocken wird und selbst auf dem Klo gehen kann und dann wird man älter, dann kommt man in den Kindergarten und in die Schule und dann heiratet man und dann kriegt man selbst Kinder und dann wird man Rentner und dann geht es auf die Ewigkeit zu. All diese Facetten, Jesus weiß am besten, was dazu zu tun ist. Das wissen wir alle, oder? Ist da jemand anderer Meinung? Weiß da irgendjemand was besser als Jesus? Glaube ich nicht. Was kann uns eigentlich Besseres passieren, als dass Jesus in unserem Leben ist? Diese Menschen, die Jesus die Stalltür bzw. Gästezimmertür geöffnet haben, sind auch die Menschen, die die Gemeinde Jesu noch nicht als von Gott gesehen und erkannt haben, dass sie eigentlich der Leib Jesu auf dieser Welt ist. Die Gemeinde Jesu ist der Leib Jesu in dieser Welt. Es sind Menschen, die sagen: Was habe ich davon, wenn ich in diese Gemeinde gehe? Was habe ich davon? Ich, meiner, mir, mich. Dabei sind sie eigentlich Glieder an diesem Leib und somit dieser Leib. In Jesus oder Jesus wird durch sie sichtbar. Jedes Glied am Leib, jedes Glied am Körper hat eine Funktion. Und wenn ein Glied nicht funktioniert, dann merken das alle anderen Glieder. Angefangen mit Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen oder sonstige anderen Schmerzen. Der ganze Körper ist da in Mitleidenschaft gezogen, wenn ein Glied nicht mehr richtig seinen Dienst tut. Der Leib, der Körper funktioniert nur dann richtig und ohne Störung, wenn jedes Glied seine Funktion einnimmt. Und bitte nimm nicht die Funktion eines anderen Gliedes ein. Du kannst schlecht mit dem Daumen deine Nase sauber machen. Nimm den kleinen Finger, um mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Wenn Gott dich berufen hat, im Lobpreis zu singen, dann sing im Lobpreis. Bitte, mach dann aber nichts anderes. Gut, Kaffee kochen darfst du dann noch. Okay, ihr versteht, was ich meine. Ja? Wenn Gott dich berufen hat zum Predigen, bitte tu es mit Leidenschaft und fusch nicht den Lobpreisleiter in sein Handwerk rein. Nur mal ganz so zwei Dinge genannt. Jedes Glied hat eine Aufgabe und bitte tu das, was deine Aufgabe ist. Und andere unterstützen dich darin und du unterstützt andere. Indem du das richtig tust, was du zu tun hast, funktionieren auch die anderen richtig. Sobald du reinfuschst in den Aufgabenbereich eines anderen Gliedes, gibt es Turbulenzen. Wenn Jesus Herr in unserem Leben ist und nicht nur in unserem Gästezimmer, dann sieht unser Leben anders aus. Auch das Leben der Gemeinde und das Leben in der Gemeinde. Das war doch Gottes Idee. Gottes Idee, dass Jesus das Haupt seines Leibes ist. Und nicht du. Nicht du bist das Haupt der Gemeinde. Sondern Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und du bist ein Glied. Ordne dich diesem Haupt unter. Es war Gottes Idee. Die Gemeinde wird nicht lebendig sein, wenn nicht jedes Glied unter der Autorität des Hauptes seinen Dienst tut. Jesus will eben mehr als nur im Gästezimmer sitzen. Jesus möchte, dass du ihm die Schlüssel deines Lebens anvertraust. Die Schlüssel deines Lebens, den Generalschlüssel möchte er haben. Nicht nur den Gästezimmerschlüssel, sondern den Generalschlüssel vom ganzen Haus. Er will darüber bestimmen, wer zur Haustür in deinem Leben rein darf und wer nicht. Er will darüber bestimmen, wer was ins Haus bringt oder nicht. Er möchte deine Augen und das, was du siehst und das, was du dir ansiehst, bestimmen. Er möchte deine Ohren, das, was du hörst und dir anhörst, bestimmen. Darüber möchte er bestimmen. Und du als Christ bist im biblischen Sinne der Tempel des Heiligen Geistes, sagt uns die Bibel. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der Gott ist. Du bist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, und zwar überall, nicht nur im Gästezimmer. Jesus hat die Schlüsselgewalt, beziehungsweise er möchte die Schlüsselgewalt über unser Leben haben, wenn wir sie ihm denn dann auch geben. Und wie schön, wenn diese Weihnachten dazu führen, dass du sagst, ich werde zu einem Menschen, der wirklich den Generalschlüssel Jesus gibt. Wirklich den Generalschlüssel, dass er in jedes Zimmer rein kann. Den Schlüssel für die Küche, das Büro, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, den Keller, das Kinderzimmer, überhaupt alle Zimmer, die es in meinem Lebenshaus gibt, da sollst du drin bestimmen, Jesus. Du sollst bestimmen, wie die Tapete aussieht, der Fußboden, die Dekoration und so weiter. Du, Jesus, sollst das bestimmen. Wenn du heute Morgen sagst, ich weiß, bei mir liegen noch so ein paar Zimmer, so ein paar Räume im Dunkeln, so ein paar Ecken in meinem Herzen noch im Dunkeln, dann müsste eigentlich mal entrümpelt werden. Auch da gibt Jesus den Schlüssel für diese Zimmer. Wenn du das sagen kannst, dann wirst du zu einem Menschen, der weiß, dass Jesus nicht nur in dir wohnt, sondern dass er auch dein Leben bestimmt. Das spürst einmal du, das spürt dein Nächster, das spürt dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, das spürt jeder, der mit dir zusammen ist, wenn Jesus den Generalschlüssel in deinem Leben hat. Dann kommt neue Ordnung und neues Klima ins Haus. Die Ordnung und das Klima der Liebe, das Klima der Freude, das Klima der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, das bestimmt dein Leben. Und wenn immer jemand in dieses Haus kommt, dann wird er dieser Ordnung begegnen, dann wird er diesem Klima begegnen. Ist das erstrebenswert? Ich denke ja. Ich denke ja. Im Grunde genommen wünschen wir uns das alle, ne? Dass wirklich dieses Klima in unserem Leben ist, zu spüren ist. Liebe, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Treue, Sanftmut. All das, all diese Frucht des Heiligen Geistes. Bei dieser Ordnung fühle ich und du dich erstmal am wohlsten. Wir fühlen uns am wohlsten. Und bei diesem Klima werden wir nie frieren oder schwitzen. Wir werden nie in Wallungen kommen. Dankeschön. Wir werden nie in Wallungen kommen, oder ungeduldig werden, oder. Wer bestimmt das Klima in deinem Leben? Möchtest du unter der Autorität dieses Herrn leben, dein Leben führen? Es geht um die Frage, hat Jesus Platz in deinem Leben? Oder gibst du ihm nur ein Plätzchen? Kein Weihnachtsplätzchen, sondern ein Plätzchen, wo er sich hinsetzen kann. Oder vielleicht doch bloß ein Weihnachtsplätzchen. Hat er einen Platz? Hat er Platz in deinem Leben? Vielleicht hast du heute Morgen mit der einen oder anderen Person dich identifizieren können oder zumindest ansatzweise so manche Dinge auch für dich rausnehmen können. Du hast dich im Spiegel des Wortes Gottes gesehen. Mach es jetzt nicht so, wie die Menschen hier in der Bibel, in dieser Geschichte. Oder so, wie es Jakobus schreibt. Du hast dich erkannt, wie du bist, gehst weg und vergisst wieder, was du im Spiegel gesehen hast. Gib Jesus den besten Platz in deinem Leben. Gib ihm den Generalschlüssel und dein Leben wird anders laufen. Dein Leben wird anders aussehen. Du wirst glücklich, du wirst zufrieden sein. Dir wird keiner mehr querkommen, weil die Liebe alles überwindet. Viele Sünden zudeckt, nicht, dass die Sünde gut heißt, aber einfach zudeckt. Was geht mich die Sünde des anderen an? Ich habe mit mir selbst genug zu tun, aber ich liebe den anderen und werde vom anderen geliebt, weil er meine Liebe spürt. Gib Jesus den besten Platz in deinem Leben. Amen.